Ich möchte gern ein Gebet sprechen zum Beginn. Jesus Christus, wir danken dir für das Geschenk dieses Tages, der jetzt schon fortgeschritten ist. Danke, dass du mit dem Sonntag einen Tag gestiftet hast, an dem wir nicht nur ausruhen, sondern dir, dem Lebendigen, in ganz besonderer Weise begegnen dürfen. Und darum wollen wir dich bitten jetzt, dass Begegnung im Gottesdienst mit dir stattfindet, die uns prägt und nachhaltig für unser Leben verändert. Danke, dass du uns siehst, dass du ein Gott bist, der uns im Blick hat mit all dem, was wir mitbringen. Wir bitten dich um Erkenntnis, wir bitten dich um Freude, wir bitten dich um Zurüstung, um Korrektur. Danke, dass du uns in alle Wahrheit führen willst und danke, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und so bitten wir dich jetzt, dass du alles Reden und Hören segnest zu unserem Nutzen und zu deiner Ehre, Jesus. Amen. Ich muss zunächst mal meiner großen Freude Ausdruck verleihen, euch alle hier zu sehen. Mein Leben ist gerade ein bisschen wie in einem Film an mir vorbeigelaufen, weil hier viele Menschen sitzen, so aus Glatten, Böffingen, Neuneck, Schopfloch, Unter-Iflingen, Ober-Iflingen muss man natürlich getrennt erwähnen und so, ja, die mich auch stark geprägt haben und Teil der Kirchengemeinde nicht sein durfte, Teil der ECs und auch Teil vom LGV hier. Und es ist eine große Freude, dass all diese Menschen und vor allem die Gemeinden, die dahinter stehen, in denen ich groß werden durfte und die mich mitgeprägt haben, heute hier alle versammelt sind. Das macht mich auch ein bisschen sentimental und tatsächlich ist es für mich das Größte, dass wir alle hier sind und der Punkt, um den wir uns drehen, der gleiche ist, nämlich Jesus, der uns verbindet in all unserer Unterschiedlichkeit und in den unterschiedlichen Orten, wo wir herkommen. Und das ist eine ganz große Freude, das erleben und davon Teil sein zu dürfen heute Nachmittag. Ich habe euch zu diesem Thema am Anfang eine kleine Geschichte mitgebracht. Herr, lehre uns beten, pray like Jesus, beten wie Jesus. Und zwar stellt euch einen Mann vor, ein frommer Mann, der lebt allein in einem kleinen Dorf, in einem Haus nahe eines großen Flusses. Und es regnet tagelang, es regnet lange Zeit und nach tagelangem Regen fängt der Fluss an, über die Ufer zu treten und das Wasser steigt und steigt immer höher und es droht das Dorf zu überfluten und zu überschwemmen und die Menschen und ihre Häuser mit sich zu reißen. Und während alle Bewohner so nach und nach aus diesem Dorf die Häuser verlassen und gehen und sich in Sicherheit bringen, betet der Mann, der fromme Mann, um Rettung von Gott und um seinen Schutz. Und als so das Dorf anfängt, überflutet zu werden und die letzten Menschen das Dorf verlassen, kommen seine Nachbarn und sagen, hey, willst du nicht mitkommen? Wir müssen uns doch in Sicherheit bringen und wir müssen doch Schutz suchen. Sagt er, nein, 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 ich habe gebetet, Gott beschützt mich. Irgendwann, das Wasser steigt immer höher und höher, geht die letzte Familie aus dem Ort und die können nur noch in einem Boot weg, weil alles überschwemmt ist. Es gibt Platz in dem Boot. Sie kommen beim Mann vorbei, bei unserem frommen Mann und sagen, willst du nicht Platz und Zuflucht in unserem Boot suchen, dass wir gehen können? Komm mit uns. Und die Antwort ist wieder derselbe, dass er sagt, nein, nein, ich habe gebetet, Gott wird mich retten. Als alles überflutet ist und nur noch die Dächer von den Häusern, die es noch nicht weggeschwemmt hat, zu sehen sind, kommt ein Rettungshubschrauber und fliegt das letzte Mal über das Dorf. Der Mann, mittlerweile auf seinem Dach sitzend, winkt fröhlich dem Rettungshubschrauber zu und winkt ab. Nein, ich habe gebetet, Gott wird mich schon retten. Aber als der Hubschrauber weg ist, wird ihm klar, ich sitze hier jetzt alleine, es ist keiner mehr da. Ich habe zwar gebetet, aber irgendwie, ja, was ist jetzt? Und in seiner Verzweiflung ruft er zu Gott und sagt, Gott, ich habe doch gebetet, warum hast du mich nicht gerettet? Und dann hört er die Stimme Gottes, die runterkommt und sagt, hey Kollege, ich habe dir doch einen Nachbar vorbeigeschickt und ein Boot, wo du hättest einsteigen können und einen Rettungshubschrauber. Warum hast du die Hilfe denn nicht angenommen, die ich dir gegeben habe? Und es ist so eine kleine, nette Geschichte, die doch so viel Wahres enthält für mich. Wie oft bitten wir Gott um etwas und er reagiert, aber es ist nicht genau so, wie wir uns das wünschen oder wie das vielleicht unserer Vorstellung entspricht als Antwort auf unser Gebet. Und dann sehen wir es nicht oder wollen es vielleicht nicht annehmen oder wenn wir es sehen, wollen wir es auch manchmal nicht wahrhaben. Und eine erste wichtige Erkenntnis, auch wenn es um das Thema Gebet geht, ist, Gottes Methode sind Menschen. Und manchmal stellt man sich die Frage, wenn man auch die Jünger anguckt, wenn ich mich selber angucke, Gott, hast nichts Besseres? Aber Gott sagt, nein, euch will ich gebrauchen. Gottes Methode zum Handeln sind Menschen. Und diese Menschen, die er in seine Nachfolge ruft, diese 12 Kollegen, mit denen wir im Neuen Testament in den Evangelien konfrontiert sind, die machen was, was ich mit euch anschauen möchte zum Start in diese Predigt, nämlich sie bitten Gott auch um etwas, so wie dieser Mann um Rettung gebeten hat, bitten sie in ihrer Sehnsucht, Herr, lehre uns beten. Und das ist was ziemlich Gutes, was diese Jünger da gemacht haben. Meiner Meinung nach eine der besten Bitten, die wir in der Bibel haben, die jemals von Menschen an Gott gestellt worden ist. Sehr, sehr klug, was sie da machen. Herr, lehre uns beten. Denn wichtig für uns ist erstmal die Beobachtung, worum sie denn nicht bitten, diese Jünger, die zu Jesus gehören. Sie bitten nicht darum, Herr, lehre uns mal, wie man richtig predigt, dass viele Menschen zum Glauben kommen. Oder lehre uns, wie wir die Spendenlücke im alten Jahr geschlossen bekommen. Oder wie wir ein paar Leute für den Kirchengemeinderat für die Wahlen kriegen, auch wenn es gut gewesen wäre. Sie bitten auch nicht darum, dass Jesus sie lehrt, wie man Kranke heilt oder Wunder tut, obwohl das ja auch was ganz Praktisches wäre. Und sie bitten auch nicht darum, obwohl das heute eine große Rolle spielt, wie wir zu besseren Leitern werden. Sie bitten darum, Herr, lehre uns beten, zeig uns, wie wir beten können. Und sie verstehen eine Sache, die uns manchmal abgeht, nämlich, dass diese Kraft, die Kraft von Jesus, einer Gebetsbeziehung mit dem Vater entspringt und nicht vordergründig im eigenen Wirken begründet ist. Sie haben was erkannt, woran wir uns immer wieder auch ein Beispiel nehmen können. Gebet ist nicht der letzte Ausweg, sondern es ist das Erste, was wir immer tun sollten. Und vielleicht nebenher eine kleine Frage für euch zum Nachdenken. Beten wir zuerst und legen dann los oder fangen wir erst mal an loszulegen und zu schaffen und denken, wenn es nicht klappt, ah stimmt, eigentlich könnte man ja mal noch. Ne? Gebet ist nicht der letzte Ausweg, sondern immer das Erste, was wir tun sollten. Die Jünger bitten Jesus also klug, sie beten zu lehren. Immer wieder bitten wir Gott auch um sein Eingreifen, um Klarheit, um Erkenntnis, um Rettung, wie der Kollege im Beispiel. Die Frage ist immer, wenn Jesus dann reagiert, handeln wir dann auch nach dem, was er sagt und was er uns aufträgt? Und jetzt ist es beim Thema Gebet natürlich was sehr Persönliches, weil jeder von uns ein Stück weit nach seinen eigenen Überzeugungen betet. Das hängt an Erfahrungen, an Lebensumständen, vielleicht an der eigenen Biografie oder der Prägung, die man erlebt hat, wie wir beten. Und es beginnt schon bei der Anrede, die wir vor Gott wählen. Also Gebetsgemeinschaften sind ja auch was sehr Spannendes, ne? Und da hört man ganz oft, wie Menschen beten und es drückt ganz viel von ihrem Glauben aus, ne? Geht es schon los, dass man Papa sagt oder Herr oder Gott oder Jesus oder Jahwe. Also da wird schon ganz, ganz viel deutlich, wertfrei. Und in diesen unterschiedlichen Aspekten der Ansprache, der Gebetsstile, drückt sich auch die ganze Unterschiedlichkeit aus, die Gott in uns Menschen hineingelegt hat. Und das finde ich auch immer wieder was Wunderschönes zu beobachten. Und trotzdem ist für uns als Jünger Jesu die Erkenntnis entscheidend, was sagt denn die Bibel selbst zum Thema Gebet? Was lehrt uns denn Jesus ganz konkret, wenn es ums Beten geht? Das, wovon wir sagen, das ist das Beste, was wir als Jünger Jesu tun können und die kraftvollste Ressource, die wir in unserem Leben haben. Deshalb möchte ich mit euch heute Abend in aller Kürze zwei Dinge anschauen. Nämlich einmal die Gebetspraxis von Jesus. Wie hat Jesus denn selber persönlich gebetet? Da erfahren wir einiges drüber in den Evangelien. Und ein zweites, nämlich was hat denn Jesus über das Gebet gelehrt? Ich habe mich da ein bisschen reingearbeitet und ich hätte richtig Bock, ich muss dieses Wort verwenden, weil das am besten ausdrückt, ich hätte richtig Bock und Freude daran, diese ganzen Stellen jetzt Schritt für Schritt mit euch anzuschauen und durchzugehen, aber es ist unmöglich, in den paar Minuten der Zeit da richtig tief einzusteigen. Deshalb muss ich mich auf 2, 3 zusammen der Aspekte beschränken, die ich meine zu erkennen, wenn wir diese zwei Punkte in ihrer Gesamtheit anschauen. Und ich habe euch was mitgebracht, nämlich das hier sind zumindest meiner Recherche nach alle Bibelstellen in den Evangelien, die zeigen, wie Jesus gebetet hat, also in denen er konkret gebetet hat. Es sind nur 11, vielleicht weniger, als man auf den ersten Blick denken mag, aber das sind alles Dinge und Stellen, wo Jesus wörtlich gebetet hat. Also manchmal kommen noch so Sachen, und die sind hier jetzt nicht aufgelistet, er dankte oder er zog sich zum Gebet zurück oder sowas, das kommt sehr häufig vor, aber hier nur, wo Jesus explizit betet. Und mein Tipp und Wunsch wäre aber, ich habe gleich nochmal eine Tabelle danach zu dem, was Jesus übers Gebet gelehrt hat. So sehen die aus, die zwei, dass ihr, wenn ihr Lust und Freude daran habt, euch die Zeit nehmt, es vielleicht abfotografiert oder auch draußen, ich habe jeweils 10 ausgedruckt, das mitnehmt und wirklich sagt, ich lasse mich da davon prägen, was die Bibel, was Jesus selber zum Thema Gebet sagt. Ich lese mal alle diese Stellen durch und gucke, wie hat denn Jesus gebetet? Was hat er denn zum Gebet gelehrt? Weil das muss unsere Grundlage sein. Und ich bin der tiefen Überzeugung, das wird unser Gebetsleben oder dieses Thema Gebet ordentlich beflügeln in unserem Leben. Okay, die Gebetspraxis von Jesus. Zusammenfassende Übersicht. Ich habe noch eine weitere, wo es vielleicht ein bisschen konkreter wird, erstellt, wo ich gedacht habe, was macht man immer? Ich hatte jetzt einen Erste-Hilfe-Kurs, da habe ich gelernt, eine Auffrischung. Man stellt gar keine W-Fragen mehr, das sei nicht mehr aktuell. Vielleicht ist schon zu lang her meine Auffrischung. Oder Ruth, stimmt, das macht man nicht mehr, gell? Okay, du kannst uns nachher eine Einführung machen. Aber ich habe mich trotzdem mal getraut, weil ich finde, da wird es noch etwas deutlicher und ich nehme euch einfach mit in 2, 3 zusammende Aspekte jeweils, die mir so aufgefallen sind. Genau, spannende Frage, wofür betet Jesus denn und für wen betet Jesus denn? Das ist hier die Spalte ganz unten. Immer wieder höre ich oder wird so ein bisschen in Frage gestellt, dass Leute sagen, naja, wenn ich bete, dann tue ich Fürbitte, ich bete für andere Menschen. Und manche Menschen höre ich auch immer wieder, die sagen, ich würde ja gern gesund werden, aber kann ich wirklich dafür beten, dass Jesus mich heilt oder Jesus mir das oder das tut oder schenkt? Und da möchte ich nochmal ganz klar darauf hinweisen, ja, Jesus hat auch mehrfach für sich selbst gebetet. Also ist eine höchst biblische Praxis, populärstes Beispiel, natürlich sehr bekannt im Garten Gethsemane, als Jesus mit dem Vater in seiner Todesangst ringt und darum bittet, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber dann dieser entscheidende Zusatz, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und trotz des Flehens seines Sohnes und des Hörens der Bitte hat Gott diesen Kelch nicht an Jesus vorübergehen lassen. Aber jetzt kommt eine entscheidende Sache, die man hier bei Jesus lernen kann, wo man erkennen kann, Glaube heißt nicht, keine Angst zu haben, sondern es bedeutet dem Vater, diese Angst und mein ganzes Leben mit allem, was mich beschäftigt, immer und immer wieder neu hinzulegen. Dann gibt es noch ein zweites Beispiel, wo Jesus für sich selbst betet, ist wesentlich unpopulärer wie diese Stelle in Gethsemane, nämlich es ist Johannes Kapitel 17, das hohenpriesterliche Gebet Jesu. Und das ist gleichzeitig auch das längste Gebet, es erstreckt sich nämlich über das komplette Kapitel, ist gar nicht so bekannt, aber wir sehen ein ganzes Kapitel lang, wie hat denn Jesus gebetet, ist auch ganz klar gegliedert, er hat die ersten 6 Verse hier für sie oder 5 für sich selbst gebetet, dann im längsten Teil hat er für seine Jünger gebetet und im dritten Teil für alle die, die noch zum Glauben an ihn kommen werden in Zukunft. Also auch spannend mal zu schauen, für was und für wen hat denn Jesus selber gebetet. Und dann auch spannend, wenn man dieses ganze Kapitel zusammenfassen müsste, würde das unter dem Thema wahrscheinlich Einheit stehen, nämlich unter einer dreifachen Einheit, der Einheit zwischen Gott Vater und Gott Sohn, der Einheit zwischen Jesus und seinen Nachfolgern, seinen Jüngern, den Gläubigen, die zu ihm gehören und der Einheit der Gläubigen untereinander. Und das ist genau das, was wir heute Abend hier haben, dass Jesus gebetet hat, dass sowas passiert, dass wir einig darüber sind und im Gebet an ihn zusammenstehen für die Nöte unseres persönlichen Lebens und dieser Welt. Spannende Frage, wie viel beten wir um Einheit, wo es in dem einzigen ganzen Kapitel, das wir von Jesu Gebetsleben überliefert haben, der große und zentrale und entscheidende Punkt ist. Dann auch eine spannende und ganz entscheidende Frage, warum hat Jesus wohl gebetet? Er war ja Gott selber und hatte alle Freiheit, alle Möglichkeit, alle Allmacht, alle Vollmacht, alles zu tun. Trotzdem hat er sehr viel Zeit mit Beten verbracht. Ich habe oft und auch bei mir selber das Gefühl, dass Gebet oft so ein Anker oder eine Reaktion auf Stress, Herausforderungen in meinem Alltag ist. Und das ist auch gut so, weil Gebet ist immer die beste Antwort auf die Herausforderungen unseres Lebens. Gar keine Frage. Und doch, bei Jesus ist es nicht die Antwort, sondern bei Jesus ist es die Grundlage all seines Seins und all seines Handelns. Und es geht nochmal weiter und knüpft nochmal auch weiter vorne an, wie die gängige Gebetspraxis, die ich auch oft manchmal bei mir wahrnehme. Für Jesus war das Gespräch mit dem Vater nicht in erster Linie eine Reaktion auf Dauerstress und Druck, und den hätte er nach heutigen Maßstäben ständig und omnipräsent gehabt, wenn man sich mal sein Leben anschaut, sondern es war Vorbereitung auf seinen Dienst und vor allem war es die Beziehung zu seinem Vater, in der alles gegründet ist. Er brauchte diese enge, diese unmittelbare, diese dauerhafte Verbindung zu Gott. Und jetzt frage ich mich, wenn Jesus das so sehr gebraucht hat, der selber Gott war als Sohn Gottes, wie sehr ist es erst nötig für uns, dass wir beim Vater sind und dass wir fest im Gebet bei Gott verankert sind. Und deshalb auch die Frage an dich ganz persönlich, bei Jesus lesen wir oft, dass er am Ölberg war. Das war so ein, wir würden das heute vielleicht modern so ein Safe Spot nennen, ein Sicherheitsort, wo er immer wieder hingegangen ist. Der Garten Gethsemane war Teil des Ölbergs, lag am Ölberg. Und gibt es einen Ort in deinem Leben, wo du immer wieder gerne hinkommst und wo du sagst, es hilft mir, zur Ruhe zu kommen, es hilft mir, Gott zu begegnen? Und wenn Jesus solche Orte hatte in seinem Leben, denke ich, brauchen wir die, die wir vom Vater durch unsere Schuld ja eigentlich nachhaltig getrennt sind. Das hat Gott selber wieder aufgehoben durch Jesu Tod und Auferstehung. Aber wir, die wir viel weiter weg sind von Jesus, vom Vater als Jesus selber, wir brauchen das umso mehr. Und deshalb diese Frage, wo ist dein Ölberg, wo du vielleicht immer wieder hinkommst, um Gott zu begegnen? Dann ein zweites, die Gebetslehre von Jesus. Auch hier liegen 10 Exemplare draußen, wer sich's mitnehmen will, sind sogar 2 Seiten. Diese 15 Sachen hat Jesus zum Thema Gebet gelehrt. Wir können da nicht auf alles eingehen, ich habe es eingangs schon gesagt, aber es gibt eine Sache, die hier bei diesen Versen und bei diesen Stellen ganz zentral ist. Also erstmal wird die Beobachtung deutlich, dass Jesus sehr, sehr viel in Gleichnissen lehrt, wie wir beten sollen, was wir beten sollen, wann wir beten sollen. Es gibt etliche Gleichnisse darüber. Eins hat die Lisa gerade vorgelesen. Pharisäer und vom Zöllner, in der Bergpredigt haben wir Gleichnisse dazu. Wir haben 2-mal bei Matthäus und bei Lukas, wo das Vaterunser eingesetzt wird, das auch in Zusammenhang mit Gleichnissen. Und wenn wir die gesamte Gebetslehre von Jesus in den Evangelien zusammenfassen müssten, dann wäre das das Vaterunser. Wir wollen uns gleich jeweils kurz aus dieser Lehre des Vaterunsers, was Jesus da sagt, 2 Dinge anschauen, einmal bei Lukas und einmal bei Matthäus. Die Jünger bitten, haben wir schon gesagt, und sagen, Jesus, zeig uns mal, wie betet man denn eigentlich richtig? Und dieses Gebet, was wir haben, das Vaterunser, schließt eigentlich alle Aspekte des Gebetslebens Jesu und auch seiner Lehre über dieses Thema in einem Gebet, in wenigen Sätzen ein. Und das wirft für mich auch persönlich die Frage auf, ist das Vaterunser Teil meiner täglichen Gebetsroutine? Sollte es das vielleicht sein oder werden? Ich würde euch mal ermutigen, wenn ihr sagt, ich weiß nicht, was ich gerade tun soll oder ich habe gerade Zeit übrig zu füllen, betet ein Vaterunser. Wenn du beten willst, aber du weißt nicht, wie oder was du beten könntest, bet einfach ein Vater unser. Wenn du nicht mehr weißt, wo dir der Kopf steht, wo oben und unten ist, wenn es dir der Boden unter den Füßen wegzieht, wenn die Welt um dich herum ins Wanken gerät, bet ein Vater unser. Und auch, wenn du Freude, Dankbarkeit und Liebe für Gott empfindest, wenn du ihn loben und preisen willst, bet ein Vater unser. Kannst immer machen, zu jeder Zeit. Dauert 30 Sekunden. Ich fand es eigentlich während Corona ganz smart, da hingen überall so in den christlichen Häusern, wo man 30 Sekunden Hände waschen musste, stand dran, ist mir sehr im Kopf geblieben. Es dauert ungefähr so lang, ein Vaterunser zu sprechen, wie 30 Sekunden sich sauber, ne? Ihr erinnert euch und so, die Hände zu waschen. Bete doch einfach während dem Vaterunser, während dem Händewaschen Vaterunser und dann weißt du, hast lang genug gewaschen. So. Also ist mir hängen geblieben, fand ich eigentlich gut, mache ich bis heute immer noch manchmal. Und vielleicht ist es so, dass dieses Vaterunser nicht immer Ausdruck der Worte oder Ausdruck dessen ist, was mich im Innersten bewegt. Aber weil es die Antwort von Jesus auf die Frage ist, wie wir beten sollen, ist das allein schon genug. Jesus selber, der Schöpfer, Erlöser und Vollender unseres Glaubens, hat dieses Gebet eingesetzt und deshalb dürfen wir als seine Jünger es immer wieder für uns neu lernen und entdecken. Von Luther ist uns eine kleine Geschichte überliefert, weil er sehr mit diesem Gebet und allgemein mit seinem Gebetsleben, sagt er über sich selber, herausgefordert war, sodass er sich auch mal eines Tages mit einem Bekannten über dieses Thema des Vaterunsers und seines Gebetslebens unterhalten hat. Und dann hat Luther zu dem Bekannten gesagt, hey, wenn du es nicht mal schaffst, dass du ein Vaterunser lang dich voll fokussiert auf dieses Gebet und auf Gott selber konzentrieren kannst, wie sollen wir, also sagt er zu ihm, aber sagt, er meint aus sich und sagt, wie sollen wir das dann hinkriegen, ein ganzes Gebetsleben oder Glaubensleben irgendwie auf Gott fokussiert zu leben. Und dann hat der andere, war dann wohl ein bisschen beleidigt und hat gesagt, du Kollege Luther, woher willst du das denn von mir wissen? Selbstverständlich kann ich ein ganzes Vaterunser beten und mich nur auf das Gebet und auf Gott fokussieren. Und dann, so hat Luther das selber aufgeschrieben, weil er ihm das nicht geglaubt hat, hat er eine Wette mit dem Bekannten gemacht und hat gesagt, pass auf, wenn du das schaffst, ein ganzes Vaterunser ohne Ablenkung und ohne andere Gedanken durchzubeten, dann schenke ich dir ein Pferd. Und ein Pferd damals war enorm wertvoll gewesen im Mittelalter. Ihr wisst es. Und er hat ganz leuchtende Augen gekriegt, der Bekannte, und hat sich gleich fröhlich ans Werk gemacht. Also ich stelle es mir vor, die sind wirklich so gegenüber oder nebeneinander gesessen. Der Bekannte schließt also die Augen, fängt an, das Vaterunser zu beten und so. Nach plus minus 30 Sekunden schlägt er die Augen wieder auf und Luther guckt ihn wirklich ehrlich und gespannt an und sagt, und hat's geklappt? Sagt der andere, ja komm, du hast recht gehabt, ich habe mir das ganze Vaterunser nur überlegt, ob schon Sattel auf dem Pferd ist oder nicht. Und wir merken daran, ja, also Luther hat es tatsächlich so überliefert, wie groß diese Herausforderung ist, diesen Fokus auf nur ein Vaterunser, auf Gott wirklich zu halten in unserem Leben. Und diese Geschichte ist natürlich lustig, aber im Kontext des Vaterunsers erzählt Jesus als Erläuterung das Gleichnis von dem Mann, der nachts Besuch bekommt und als guter Gastgeber da sein wollte für seinen Freund, aber er hat halt nichts mehr zu essen im Haus. Bekanntes Gleichnis, ihr kennt es aus Lukas 11. Also was macht er? Er geht nachts um 3 zum Nachbar und klingelt den raus und haut an die Tür und so weiter. Und der sagt, nee, ich komme jetzt nicht und meine Kinder schlafen und ich habe keine Lust aufzustehen. Und er haut weiter an die Tür und klingelt so lang Sturm. Heute wird wahrscheinlich schon längst die Polizei kommen. Aber irgendwann hat er ihm dann Brot gegeben, dass er seinen Gast bewirten kann. Einfach nur des Durchhaltevermögens halber, weil der Mann so lang geklopft und gebimmelt hat. Und diese Haltung des Gebets wird von Jesus als vorbildhaft aufgezeigt. Und ich finde schon immer wieder die Frage spannend, beten wir so? Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass so ein ausdauerndes, so ein intensives Gebet vielleicht eine der höchsten Glaubensformen ist, die wir auf unserem Weg als Christen bis in die Ewigkeit uns irgendwie aneignen oder erlernen können, weil uns dieses anhaltende, dieses fokussierte Gebet zu und mit Jesus manchmal so herausfordert. Ein zweites noch, da möchte ich euch gern mit euch den entsprechenden Text hier lesen. Das ist bei der Einsetzung des Vaterunsers in der Bergpredigt nach Matthäus 6. Und ich möchte euch gern den Kontext lesen, nämlich was da vor dem Vaterunser steht. Nach der Basisbibel heißt es hier: Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Scheinheiligen. Sie stellen sich zum Beten gerne in die Synagogen und an die Straßenecken, damit die Leute sie sehen können. Amen, das sage ich euch, sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du betest, geh in dein Zimmer und schließ die Tür. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Sprecht eure Gebete nicht gedankenlos vor euch hin wie die Heiden, denn sie meinen, ihr Gebet wird erhört, weil sie viele Worte machen. Macht es nicht so wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. So sollt ihr beten, Vater unser im Himmel, und so weiter. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Scheinheiligen. Scheinheilig könnte man übersetzen mit heilig sein zum Schein. Heilig zum Schein, scheinheilig. Wir tun so, als ob wir heilig sind, aber eigentlich wollen wir nur, dass uns die anderen da dabei sehen. Hier steht das Vaterunser im direkten Zusammenhang mit einer grundsätzlichen Gebetspraxis, die Jesus hier anführt. Er wirbt dafür, im Stillen, im Verborgenen zu beten, wie er selber es unzählige Male aufgeführt in den Evangelien getan hat. Warum fällt uns das manchmal so schwer, ausdauernd und fokussiert allein zu beten? Und wenn ich mich ganz offen und ganz ehrlich hinterfrage, dann glaube ich wirklich, dass es manchmal der Fall ist, weil ich das Gefühl habe, es sieht keiner, es nimmt keiner wahr und es klopft mir auch keiner dafür auf die Schulter. Wenn ich hier einen Dienst tue, wenn ich irgendwas mache, wenn ich Essen koche für Leute, wenn ich in der Gemeinde am Rödeln bin und so, das wird gesehen, das wird wahrgenommen, meistens beklopft auf die Schulter, das hast du gut gemacht und so. Und wir lassen uns gern auf die Schulter klopfen und klopfen uns auch gegenseitig gern auf die Schulter. Und das ist es auch wert, dieser Dienst in der Gemeinde, das ist gar keine Frage. Und doch frage ich mich, sollten wir uns nicht manchmal zu mehr Dienst in der Gemeinde oder mehr Dinge, die wir auch noch umsetzen wollen und mehr neue Sachen gegenseitig stärker zum Gebet anspornen und pushen, weil ich glaube, dass das nachhaltiger und dauerhaft auch mehr Erfolg bringen würde, wenn man das so sagen kann. Weil hinter diesen Versen steht letztlich die Frage, wem will ich denn gefallen? Und das möchte ich nochmal mitgeben zum Ende, wem wollen wir denn gefallen? Wollen wir Menschen oder Gott gefallen? Und das merke ich schon, wenn ich mich selber hinterfrage und dann beobachte, na, wie ich teilweise in Gebetsgemeinschaften bete und daheim mache ich es dann manchmal einen Tag gar nicht oder so, dann schon erstaunlich, wenn man dann ehrlich zu sich selber ist, wie viel Furcht wir oft vor Menschen haben und wie wenig manchmal vor Gott in dieser Annahme, sieht ja keiner, lobt mich keiner, findet ja dann keiner gut. Und natürlich, und das sagt Jesus hier nochmal zu, Gott sieht es, was du im Verborgenen tust und dein Vater im Himmel wird dich dafür belohnen. Und die Frage an uns ist, ist uns dieses Wissen am Ende des Tages auch viel genug? Weil am Ende unseres Lebens, und das müssen wir uns immer vergegenwärtigen, sind wir keinem Menschen Rechenschaft schuldig, egal wie sehr wir ihn lieben und egal wie lange wir mit ihm unterwegs waren und egal wie sehr wir ihm gefallen wollen, Gott allein wird dastehen. Und vor ihm müssen wir uns verantworten und ihm sind wir Rechenschaft schuldig. Und er hat uns gerechtfertigt und geheiligt, dass wir nicht scheinheilig bleiben müssen, sondern in ihm und durch ihn ewiges Leben haben. Und deshalb auch nochmal die Ermutigung an uns, nicht scheinheilig, sondern in unserer neuen Identität in Christus heilig zu sein. Zum Schluss eine kleine persönliche Ermutigung zum Thema Gebet. Ich sage immer wieder diesen Satz, vielleicht ist gerade auch der ein oder andere oder du persönlich herausgefordert zu sagen, ja, ich will ja und ich probiere ja, aber ich kann nicht und so. Auch das ist normal, dass es immer wieder in unserem Glaubens- und Gebetsleben Auf und Abs gibt. Und deshalb noch als Zuspruch: Gott gibt uns nicht immer das, was wir uns gerade wünschen, aber er gibt uns das, was wir wirklich brauchen. Und ich sage diesen Satz, weil er auch ein Stück weit hart ist, durchaus vorsichtig, und trotzdem durfte ich es immer so erleben: Gott gibt uns nicht immer das, was wir wünschen, aber er gibt uns das, was wir wirklich brauchen. Und ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, wo ich selber sehr damit gekämpft habe, schon eine Weile her, 2017. Und ich durfte dann das Privileg genießen, Bibelarbeiten zu dieser Zeit von Hans-Joachim Eckstein damals, manchen Begriff von euch zu hören. Und ich hatte ein persönliches Gespräch da danach mit ihm. Und damals, als ich so seine größten Zitate und Lieder und so noch nicht kannte, hat er damals dieses Zitat von ihm gesagt, das ganz häufig auch in Büchern von ihm vorkommt: Wenn es dir schwerfällt, an die Vollmacht Gottes oder an die Kraft des eigenen Gebets zu glauben, so, das war mein Thema, hat er zu mir gesagt: Hey, wir brauchen keinen großen Glauben, aber wir brauchen Glauben an den großen Gott, der letztlich alles vermag. Wir brauchen keinen großen Glauben, aber wir brauchen Glauben an den großen Gott, der alles vermag. Amen. Ich bete noch. Jesus Christus, danke, dass dir nichts unmöglich ist. Danke, dass du diese Welt in deinen Händen hältst, dass du unser aller Leben in deinen Händen hältst. Du weißt, wie herausgefordert wir manchmal durch unsere Umstände, durch unsere Lebenssituation oder auch beim Blick in diese Welt sind. Und umso mehr danken wir dir und werden fröhlich darüber und lobpreisen dich, dass wir wirklich wissen dürfen, du bist da und alles ist dir letztlich unterstellt. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen, nicht weil wir uns selber heiligen könnten oder weil wir es verdient hätten, sondern weil du uns heiligst, Jesus, weil du uns anschaust und durch deinen Tod am Kreuz und deine Auferstehung wir gerechtfertigt sind und gerecht sind in deinen Augen. Dafür danken wir dir und wollen das wirklich hochhalten in unserem Leben. Und wir danken dir für das Vorbild und das Beispiel, das du uns durch dein eigenes Gebetsleben gegeben hast und durch die Lehre, von der wir wirklich auch lernen dürfen, wie wir unser Gespräch mit dir nach vorne bringen können und ja wirklich auch in ein Licht rücken dürfen, das immer mehr dem entspricht, wie du es auch vorgestellt hast. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, du gehst mit und du bist da, was auch immer passiert in unserem Leben. Und wir wollen uns dir anbefehlen und uns dankbar in deine gnädige Hand geben. Danke, dass du da bist. Unser Leben soll dir Ehre machen. Amen.